so ein Loop, der wiederholt sich die ganze Zeit. Das waren die Verse aus Jakobus 1, 2 bis 12. Und mit diesen Worten dürfen wir in diese zweite Predigt einsteigen, in diese Reihe zum Jakobusbrief. Die erste Predigt haben wir vor ein paar Wochen gehört, wo Stefan uns mit hineingenommen hat, in den ersten Vers, in eine Vorstellung von Jakobus selber als dem Knecht Gottes. Und Stefan hat uns da mit hineingenommen, wie man ein Leben führen kann als Botschafter der Gnade. Das war das Thema letztes Mal in dieser Reihe. Und falls ihr diese Predigt nicht gehört haben solltet, darf ich wieder auf unsere Webseite verweisen. Da könnt ihr unter dem Downloadbereich bei EGK Today, das ist unsere Webseite da, unter dem Downloadbereich findet ihr die Predigten. Da könnt ihr also diese Predigt nachhören, diese erste Predigt in dieser Reihe zum Jakobusbrief. Heute also die zweite Predigt, Anfechtung in Triumphe verwandeln. Wo ist Gott, wenn das Leben hart wird? Die Situation, wo wir heute begegnen, wo der Jakobusbrief hineingeschrieben ist, ist eine Situation der Zerstreuung. Es ist Anfechtung, die die Juden erleben oder die bekehrten Juden, die Judenchristen, wo die erleben in dieser Gemeinde in Jerusalem, von dieser Gemeinde auch, wo auch die Verstreuung dann stattgefunden hat. Und Jakobus schreibt diesen Brief an diese Personen, die unter dieser Anfechtung leiden. Und ihr habt die Verse jetzt bereits gehört. Ich hoffe, ihr wart nicht ein bisschen zu fest verwirrt, nicht so wie ich. Jetzt, ich war zwischendurch mal wieder schon am Aufstehen, weil ich gemerkt habe, jetzt sollte es eigentlich fertig sein. Die Verse von Jakobus habt ihr jetzt gehört und Jakobus spricht hier über diese Thematik von der Anfechtung. Und ich möchte euch heute drei Aspekte, die Jakobus aufgreift in diesen Versen, wie wir in Zeiten der Anfechtungen umgehen können. Und ich lese euch diese Verse nochmals vor während der Predigt und ich mache das aus der Elberfelder Bibelübersetzung. Ich kündige das an, weil die Elberfelder Bibelübersetzung ist jetzt nicht die schönste Bibelübersetzung zum Lesen. Ist ein bisschen schwerfällig. Ich habe diese Übersetzung jedoch gewählt, weil die Elberfelder Übersetzung ist eine der genauesten, wenn nicht genaueste Bibelübersetzung aus dem Grundtext, aus dem griechischen Grundtext. Und bei den Versen, wo wir heute anschauen zusammen, ist es ganz wichtig, dass wir genau hinschauen, was denn eigentlich da steht. Ich beginne gleich nochmal mit diesen Versen 2 bis 4. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Ihr habt diesen Vers schon gehört jetzt, schon zweimal oder dreimal. Wenn man diese Verse schnell durchliest, dann hat man das Gefühl, Jakobus sagt uns hier, freue dich an der Versuchung selbst. Also freue dich an diesem Gegenstand der Versuchung. Oder wenn ihr in anderen Bibelübersetzungen lest, hat man noch mehr das Gefühl, dass Jakobus sagt, hey, freue dich an der Versuchung, an dem Gegenstand der Versuchung. Und ich finde, wenn man das so liest, kann das enorm gefährlich sein. Weil wenn du dich erinnerst vielleicht an Zeiten, wo du in einer Versuchung, einer Anfechtungssituation drin gestanden bist, das können ganz verschiedene Dinge sein, das können geschäftliche Dinge sein, das können private Dinge sein, gesundheitliche Aspekte. Wenn du dich an diese Zeiten erinnerst und jemand sagt dir, und jetzt freue dich an dem, was du da drin erlebt hast, dann merkt man, das geht nicht mit dem Kopf zusammen oder das Herz mag nicht mit. Oder vielleicht steckst du selbst jetzt gerade in so einer Versuchung, in einer Anfechtungssituation drin. Und wenn dir jetzt jemand sagt, freu dich an diesem Gegenstand der Versuchung, der dir widerfährt, dann macht man den Schirm zu, sagt man, glaube ich, oder? Das ist so eine Redewendung. Das packt man nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir lesen, was Jakobus denn hier eigentlich wirklich sagt. Er sagt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, wörtlich erkennend, also ist ein Partizip, erkennend, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt und das Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben. Der Schlüssel liegt für diese Freude, liegt also nicht in der Versuchung selbst, sondern in der Erkenntnis, dass die Versuchung einem höheren Zweck dienen muss. Es ist ein ganz wichtiger Unterschied, dass man das richtig liest. Weil in dem ersten Fall, wo wir sagen, freu dich an der Versuchung selbst, an dem Gegenstand der Versuchung, erhebt man die Versuchung durch diese Freude und stellt sie auf ein Podest. Wenn man sagt, freu dich an der Erkenntnis, dass die Versuchung einem höheren Zweck dienen muss, nämlich dem Plan Gottes, degradiert man die Versuchung als ein Instrument, das dem höheren Zweck, dem Plan Gottes dienen muss. Seht ihr den Unterschied? Ganz wichtiger Unterschied. Und Jakobus sagt hier, freu dich daran, indem du erkennst, dass die Versuchung, die du gerade erlebst, dem höheren Plan Gottes dienen muss. Die Versuchung dann soll weiter dienen, oder sagen wir so, ich versuche das mal so darzustellen, die Versuchung soll also einem höheren Plan Gottes dienen und der Jakobus, der sagt auch gerade, wie dieser Plan Gottes ausschaut. Nämlich, indem ihr erkennt, dass die Erprobung eures Glaubens Ausharren bewirkt, das Ausharren soll aber ein vollkommenes Werk haben. Wir haben diesen Begriff hier Ausharren. Und wir sehen hier zwei Schritte, wie Gott seinen Plan uns hier vorstellt, seinen guten Plan. Das erste ist bei diesem Begriff Ausharren. Die Versuchung soll dazu führen, dass wir im Glauben lernen, auszuharren. Jetzt wichtig, Ausharren ist nicht ausharren. Das machen die Katzen im Sommer oder wenn wir älter werden, ausharren. Ausharren meint eigentlich unterstehen, darunter stehen. Und man kann sich das wie eine Fitnessübung vorstellen. Und deshalb habe ich hier auch mal so eine Langhantelstange mitgenommen. Es gibt da so eine Übung, die heißt Kniebeugen. Vielleicht kennen einige von euch diese Übung. Normalerweise spannt man hier noch Gewichte drauf auf beiden Seiten. Ich habe das jetzt nicht gemacht, dass ich nicht ins Schnaufen komme. Und dann schaut es so aus. Man hat eigentlich so ein Gerüst, wo diese Stange draufsteckt und dann lädt man die Gewichte auf beiden Seiten drauf. Dann stellt man sich unter dieses Gewicht darunter und macht die Kniebeugen. Wichtig nur, also eine Nebenbemerkung, wenn die Übung macht, schaut darauf, dass die Knie nicht über die Füße nach vorne schaut, das ist dann ungesund. Ganz praktischer Tipp. Ihr versteht, unterstehend diese Übung, man lädt das Gewicht und stellt sich unter dieses Gewicht. Und mit der Versuchung ist es sehr ähnlich. Diese Übung, vielleicht zuerst noch mal schnell kurz zu dieser Übung. Diese Übung ist eine sehr anstrengende Übung. Ist so eine Ganzkörperübung, wo eigentlich jeder Muskel fast am ganzen Körper gebraucht wird und trainiert wird. Bei der Versuchung ist es sehr ähnlich. Die Versuchung ist so wie dieses Gewicht, wo man sich darunter stellen soll. Man soll darin ausharren. Ist also wie ein geistliches Fitnesstraining, könnte man sagen. Ein Fitnesstraining, das ganzheitlich sein soll. Und zwar ganzheitlich, dass es zum Ziel hat, dass man vollkommen wird, vollendet wird und an nichts Mangel hat. Das Training, dieses geistliche Fitnesstraining, wo man diese Versuchung stemmt und darunter ausharrt, soll also dazu führen, dass man vollkommen wird, vollendet. Wir kennen diesen Begriff vielleicht auch im Sinn von Heiligung. Jesus Christus ähnlicher werden. Die Thematik, die hier Jakobus anspricht, ist eigentlich genau das Gleiche, was Paulus auch in Römer 8, Vers 28 und den Folgeversen sagt. Und ich lese euch die kurz vor. Da steht, Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Willen berufen sind. Denn die er auserwählt hat, die hat er auch dazu vorherbestimmt, dass sie ihm gleich sein sollten, dem Bild seines Sohnes Jesus Christus. Damit diese der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also wir sehen hier, Paulus weist darauf hin, dass die Kinder Gottes dem Bild von Jesus Christus ähnlich werden sollen. Ja, gleich sein sollen. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch dazu berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Selbst die Versuchung muss also diesem Plan von Gott dienen, dem guten Plan von Gott dienen. Und dieser gute Plan führt dazu, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden, in das Bild von Jesus Christus mehr und mehr verwandelt werden. Die Freude, die also Paulus hier anspricht, Jakobus hier anspricht, ist: Freue dich daran in der Zeit der Versuchung, indem du erkennst, dass du dadurch Jesus Christus ähnlicher gemacht wirst. Weil die Versuchung muss dem guten Plan von Gott dienen. Das ist dieser erste Aspekt, der Jakobus hier uns präsentiert. Jetzt in der Praxis, ganz Praxis. In der Zeit der Versuchung schaut es manchmal ein bisschen anders aus. Und ich finde es super, Monika, hast du gerade dieses Bild vom Sturm gebracht, weil ich bringe das Bild auch nochmal. Ich habe hier das Bild von Rembrandt mitgebracht. Einige von dem Treffpunkt der älteren Generation werden dieses Bild schon kennen. Ich habe letzten Dezember eine Bildbetrachtung zu diesem Bild gemacht. Ihr habt also einen kleinen Wissensvorsprung hier. Die Situation in der Anfechtung schaut eher in dieser Art aus. Jetzt weiß ich nicht, kann jemand vielleicht ganz kurz das Licht löschen, damit man es ein bisschen besser sieht. Genau. Das Szenario, das hier dargestellt wird auf diesem Bild, ist die Jünger, die mit Jesus Christus auf dem See Genezareth sind und ein Sturm tritt auf. Es sind die Verse aus Lukas 8, 23 und 24. Auf der Fahrt aber schlief Jesus ein, da fiel ein Sturmwind auf den See und das Schiff füllte sich und die Jünger waren in Gefahr. Da traten sie hinzu, weckten Jesus auf und sprachen: Meister, Meister, wir kommen um. Das ist diese Situation, die hier dargestellt ist. Das ist diese Situation, die oftmals in der Realität so erlebt wird, in Zeiten der Anfechtung, der Versuchung. Ein Sturm, der auftritt, eine Welle, die ins Boot hineinbricht. Ich will auf einen Aspekt hier aufmerksam machen, in diesem Bild. Und zwar malt Rembrandt gerne in der Spannung von Hell und Dunkel, Licht und Finsternis. Und jetzt, wenn ihr auf das Bild schaut, ich zoome mal ein bisschen ran, seht ihr, wo es am hellsten ist. Wo ist es am hellsten auf dem Bild? Könnt ihr das ausmachen? Die Welle. Ganz genau. Genau an dieser Stelle hier, wo es heißt, da fiel ein Sturmwind auf den See und das Schiff füllte sich und sie waren in Gefahr. Da ist es am hellsten. Hier in dem vorderen Teil dieses Schiffes. Und diese Welle, dieser helle Fleck hier steht im direkten Kontrast zum hinteren Teil des Schiffes, wo Jesus drin sitzt. Und die Helligkeit der Welle steht im Kontrast zum heiligen Schein von Jesus, den Rembrandt ganz, ganz dezent angetönt hat. Ganz fein ist er da irgendwie noch gemalt, dieser heiligen Schein von Jesus. Hätte Rembrandt hier das große, überragende Vertrauen der Jünger präsentieren wollen, hätte er Jesus wohl ins Zentrum gesetzt und ihm einen fetten, weißen Heiligenschein verpasst. Was Rembrandt aber macht, sagt, in diesem Szenario, hier auf dem Schiff, in diesem Sturm drin, bestimmt die Versuchung, die Anfechtung, das geschehen ist. Alles ist auf diesen Sturm gerichtet, auf diese Welle, die in das Boot hineinbricht. Jesus hier scheint verschwindend klein. Und das ist diese Realität, die manchmal in Zeiten, in stürmischen Zeiten, in Zeiten der Anfechtung genauso erlebt wird. Jakobus gibt uns darum hier einen weiteren Aspekt, eine weitere Hilfestellung, wie wir in diesen Zeiten des Sturmes der Versuchung umgehen können oder wie wir damit umgehen können. Jakobus sagt, wenn aber von euch jemand an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Jakobus sagt also, wenn du dieses Sturmszenario in deinem Leben erlebst, wenn du merkst, diese Welle bricht in dein Boot hinein und du bist völlig desorientiert, in deinem Boot drin, wirst hin und her geworfen, dann bitte Gott um Weisheit. Und er sagt es noch sehr deutlich hier, bitte ohne zu zweifeln, bitte im Glauben. Und das kann ziemlich herausfordernd wirken, wenn man das gerade so hört. Ich möchte das ein bisschen euch darstellen, wie das hier Jakobus meint. Und zwar in diesem Sturmszenario drin, wo die Wellen ins Boot hineinbrechen, wie wir das bei den Jüngern gesehen haben, fällt unser Blick sehr oft einfach auf die Versuchung, auf diesen Weg der Versuchung. Und in diesem Unterwegssein, in diesem Sturm drin, kann es sein, dass man nicht mehr weiß, welchen Weg man wählen soll. Wo ist vorne und wo ist hinten? Alles ist drunter und drüber. Und es gibt einen Autor, der hat es mal so gesagt, in der Zeit der Not tendiert der Christ dazu, dass er sich von Gott wegwendet. Um Himmels Willen, aber wohin denn, wenn nicht zu Gott? Und genau das ist das, was hier Jakobus anspricht mit diesen Versen. In dieser Zeit des Sturmes soll man ohne Zweifel um diese Weisheit bitten. Das heißt, man sieht diese zwei Wege, den Weg Gottes und den Weg des Zweifels, und man soll nicht so hin und her schwanken, der Versuchung, man soll nicht so hin und her schwanken und sich nicht entscheiden wollen, welchen Weg man gehen will. Man soll sich entscheiden, den Weg Gottes zu gehen, auch wenn er durch den Sturm führt. Ohne Zweifel zu bitten, im Glauben zu bitten, heißt, Herr, ich vertraue deinem guten Weg und ich will deinen guten Weg gehen. Gib mir Weisheit, damit ich diesen Weg erkenne. Das ist damit gemeint. Jemand, der diese Entscheidung nicht treffen will, nennt Paulus ein Dispsychos. Und vielleicht hört ihr schon im Begriff drin, was das bedeutet. Bedeutung ist also nicht ein Monopsycho, sondern ein Dispsychos. Also er hat ein geteiltes Herz. Er sieht die Versuchung und will irgendwie den Weg der Versuchung gehen und er sieht den Weg Gottes und will ja vielleicht auch den Weg Gottes gehen. Er weiß es nicht. Ein Dispsychos, geteiltes Herz. Und Jakobus sagt, zweifle nicht, sei nicht so ein Dispsychos, sondern fokussiere dich auf Gott und bitte ihn um Weisheit, damit er dir zeigt, wie du in diesem Sturm, in dieser Anfechtungszeit seinen Weg begehen kannst. Und Jakobus bringt gleich zwei praktische Beispiele, wie das denn ausschaut. Und zwar das Beispiel vom Armen und vom Reichen. Der Arme, der ist versucht durch seine Armut. Die Armut sagt ihm zum Beispiel einfach so, als Beispiel, du bist weniger wert. Die Armut, diese Versuchung in der Armut, will dem Armen sagen, bemitleide dich, du bist minderwertig. Die Versuchung in dieser Armut drin kann aber auch sagen, sei eifersüchtig auf den, der mehr besitzt als du. Das ist der Weg der Versuchung der Armut. Auf der anderen Seite haben wir den Weg Gottes, den guten Weg Gottes. Und Jakobus, jetzt muss ich da aufpassen, dass ich nicht immer von Paulus spreche. Jakobus sagt, und ich habe hier bewusst die neue Genfer Übersetzung gewählt, damit es ein bisschen verständlicher ausformuliert ist, ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Wir haben also den Weg der Versuchung, bemitleide dich, sei eifersüchtig, du bist nichts wert, und den Weg Gottes, du hast die Würde in Gott und nicht in deinem Besitz. Und der weise Arme entscheidet sich für den Weg Gottes, weil er erkennt, ich habe Wert in Gott. Gott spricht mir Wert zu. Das andere Beispiel ist das Beispiel vom Reichen. Der Reiche ist versucht durch seinen Reichtum. Der Reichtum kann vielleicht dem Reichen sagen, du bist etwas Besseres, kann ihn überheblich machen, stolz machen. Geld und Macht hängt oft zusammen, kann also auch sein, dass er seine Macht missbraucht. Der Weg der Versuchung beim Reichen ist also, nutze deine Macht zu deinem Vorteil, überhebe dich, du bist wichtig und wertvoller als die anderen. Auf der anderen Seite haben wir den Weg Gottes. Der Weg Gottes sagt es hier, wie die Sonne aufgeht und das Gras versenkt in der Glut, so vergeht auch der Reichtum, so vergeht auch das Leben. Der Weg Gottes sagt also, vertraue nicht auf dein Reichtum, der wahre Reichtum ist bei Gott. Der weise Reiche entscheidet sich also, dass er seinen Reichtum, seinen Wert bei Gott sieht und nicht bei seinem Besitz. Ihr versteht das Prinzip, oder? Ist immer dasselbe. Versuchung zeigt einen Weg, Gott zeigt einen Weg, die Weisheit hilft dir, den Weg Gottes zu wählen und den Weg Gottes zu gehen. Und darin unterscheidet sich die Weisheit Gottes ganz direkt von der Weisheit des Menschen. Und Jakobus ist so ganz ein bezeichnender Brief zu diesem Begriff Weisheit. Bei Jakobus haben wir immer wieder dieses Gespräch oder diese Thematik von der Weisheit von oben, von der Weisheit Gottes, die sich eben unterscheidet von der Weisheit des Menschen. Die Weisheit des Menschen, die ein wunderschönes Gedankengebilde sein kann, das aber innerlich hohl ist. Und die Weisheit Gottes ist eine ganz praktische Weisheit, die dir den Weg im Sturm zeigen will. Und um diese Weisheit sollen wir in den Zeiten des Sturms bitten. Damit wir auf diesem Weg gehen können, auf diesem guten Weg und durch den Sturm, durch Jesus Christus ähnlicher werden. Im dritten Aspekt in diesem Text von heute, in Vers 12, umklammert Jakobus eigentlich diese ganze Thematik von der Versuchung noch einmal. Und er sagt, glückselig ist der Mann, die Frau oder die Person, die die Versuchung erduldet, denn nachdem sie sich bewährt hat, wird sie die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Glückselig ist der Mann, die Frau oder die Person, ich sage die Person, damit ich da nicht ein Problem habe mit der Satzstellung, die Person, die die Versuchung erduldet, denn nachdem sie sich bewährt hat, wird sie die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Jakobus ersetzt hier das Bild der Versuchung in diesem Sturm drin mit dem Bild der Krone. Er richtet oder nimmt also unseren Blick weg von dieser Sturmwelle, von dieser Anfechtung der Versuchung und richtet sie auf das Bild der Krone. Er ersetzt das Bild der Versuchung mit der Krone. Er nimmt unseren Blick und nimmt ihn weg aus dem Erlebnis in der Gegenwart und richtet ihn auf die Zukunft, auf die Verheißung von Gott. Und mir ist dazu ein Referat in den Sinn gekommen, wo ich vor rund zwei Wochen gehört habe. Und zwar haben wir als Pastoren im Bund FEG so 3 bis 4 Mal im Jahr haben wir ein Pastorenfrühstück. Und vor rund zwei Wochen hatten wir einen Referenten an diesem Pastorenfrühstück, Dr. Markus Müller. Einige von euch kennen ihn. Ich habe auch erfahren, einige sind sogar verwandt mit Markus Müller. Markus hat uns in das Thema Trends mit hineingenommen. Trends, die aktuell gerade dran sind oder auch noch anstehen. Und in seinem Referat hat er einen Teil zum Thema Hoffnung gemacht. Er hat uns über die Thematik der Hoffnung etwas weitergegeben. Das hebräische Wort für Hoffnung ist Hatikva. Und das Schöne ist, an diesen hebräischen und auch griechischen Begriffen, zumindest an den meisten von denen, es steckt ein Bild dahinter, hinter diesen Begriffen. Und hinter dem Begriff Hoffnung, Hatikva, steht das Bild Schnur. Eine Schnur, die gespannt wird, um eine Mauer gerade zu bauen. Das ist einer der Aspekte, die hinter diesem Begriff Hoffnung, Hatikva stehen. Und ich möchte an diesem Punkt ein bisschen einhaken, an diesem Bild, wo eine Mauer gebaut wird. Und zwar, damit man eine Mauer gerade bauen kann, steckt man so einen Anker auf der einen Seite ein und einen Stock oder Anker auf der zweiten Seite und spannt eine Schnur. Und so kann die Mauer dann fortlaufend gerade gebaut werden, anhand von dieser Schnur, die da gespannt ist. So in etwa. Man macht es heute nicht mehr genauso. Aber einfach so als Bild, dass ihr es in etwa anschauen könnt. Damit also diese Mauer gerade gebaut werden kann, irgendwie vor 2000 Jahren hat man vielleicht einen Stock eingesteckt und eine Schnur gerade gespannt, damit so die Mauer gerade wird. Jetzt im Blick auf die Hoffnung, auf unser Leben, gilt es auch, dass wir zwei Anker setzen. Und zwar sagt uns die Bibel, wo wir diese Anker setzen können, damit unsere Lebensmauer gerade gebaut wird. Die Bibel sagt, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Und die Bibel sagt uns an ganz verschiedenen Stellen, können wir lesen, wie Gott dem Volk Israel sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Wir sehen also, der erste Anker, der gesetzt wird, wird in der Vergangenheit gesetzt, bei dem, was Gott schon alles getan hat. Einen großen Teil der christlichen und jüdischen Feste sind ja gerade dazu da, dass man sich erinnert, was Gott denn schon getan hat. Also um diesen Anker zu setzen. Der erste Anker setzt man in der Vergangenheit bei dem, was Gott schon alles getan hat. Der zweite Anker jetzt, um diese Hoffnungsmauer gerade zu bauen. Ich sage euch zuerst, wo man den nicht setzt. Und zwar setzt man den nicht in der Gegenwart. Weil, aus zwei Gründen, bei der Gegenwart, wenn man den Anker in der Gegenwart setzt, dann haben wir das Problem von der logischen Chronologie, weil jetzt ist jetzt schon wieder vorbei. Ganz logisch, oder? Zudem, in der Gegenwart kannst du ein Glaubenshoch empfinden oder ein Glaubenstief. Und egal, ob du ein Hoch hast oder ein Tief, diese Mauer wird nicht gerade sein. Der zweite Anker soll man also in der Zukunft setzen. Im Kommenden und im Kommenden. Und ich drücke das bewusst so deutlich aus, im Kommenden, weil der Kommende ist in erster Linie eine Person. Jesus Christus, der kommt, der wiederkommt. Unser zweiter Anker soll also in dieser Verheißung gesteckt werden, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, wiederkommt. Der zweite Anker soll da gesteckt werden in der Verheißung, die Gott über seinen Sohn ausspricht, wie er wiederkommt und die er über seine Kinder ausspricht. Verheißungen genau wie die wir gerade eben gelesen haben. Glückselig ist die Person, die die Versuchung erduldet, denn nachdem sie sich bewährt hat, wird die Krone des Lebens empfangen. Das ist eine Verheißung Gottes und darin sollen wir unseren Anker setzen. Wenn wir diese zwei Anker so setzen, in dem, was Gott getan hat und in dem, was er tun wird, in seinen Verheißungen, können wir daran unsere Lebensmauer gerade bauen, sodass in dieser Zeit des Sturmes, der Anfechtung drin, Hoffnung entsteht. Ich habe in einem Referat von Ravi Zacharias, einige werden diesen Namen auch kennen, er ist ein Apologet, ein Christlicher, der seit Jahrzehnten unterwegs ist, in der ganzen Welt. Der hat mal einen ganz praktischen Tipp gegeben, um diese Anker zu setzen. Und zwar hat er gesagt, nutze die Zeit des Lichts. Nutze die Zeit des Lichts. Also die Zeiten, wo es dir gut geht, wo du die Möglichkeit hast, dich in das Wort Gottes zu vertiefen. Nutze diese Zeiten des Lichts, lese die Bibel, lerne Bibelstellen auswendig, verankere dein Herz und deine Gedanken in dem, was Gott getan hat und in dem, was er verheißen hat. Weil in der Zeit der Dunkelheit wirst du von dieser Zeit des Lichts zerren. Nutze also diese Zeit des Lichts, damit du vorbereitet bist für die Zeit der Dunkelheit, damit du in dieser Zeit der Dunkelheit von dem Schatz zehren kannst, wo du dir da im Licht angeeignet hast. Und ich möchte das noch ein bisschen erweitern, und zwar auf die ganze Gemeinde. Als Gemeinde haben wir den Auftrag, dass wir uns gegenseitig unterstützen und tragen in den Zeiten der Dunkelheit drin. Das heißt jetzt hier konkret, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, wo wir unsere Lebensanker setzen. Dass wir uns daran erinnern, was Gott schon alles Gutes getan hat und dass wir einander zusprechen, was Gott seinen Kindern verheißen hat. So sollen wir uns gegenseitig in der Gemeinde stärken, damit wir diese Anker neu setzen können und so können wir auch einander gegenseitig so eine Hoffnung zusprechen. Ich fasse ganz kurz zusammen. Gott hat dich dazu bestimmt, dass du Jesus ähnlicher werden darfst. Und daran darfst du dich freuen. Die Versuchung muss dem guten Werk, dem guten Plan Gottes dienen. Gott will dir seine Weisheit von oben schenken, damit du in der Zeit der Versuchung den guten Weg wählen kannst. In dieser Zeit des Sturms darfst du Gott darum bitten, dass er dir die Weisheit gibt, damit du den Weg siehst, den guten Weg, seinen Weg, damit du diesen Weg auch gehen kannst. Und Gott will dir die Hoffnung schenken durch das, was er getan hat und durch das, was er dir verheißen hat. Ich bete noch.